Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Vor gut 3 Jahren erschien in der Fachzeitschrift Nature ein Artikel über ein neues Feinwerkzeug und etwas Zubehör. Das ist auch in der Gentechnik erst einmal eine gute Nachricht, denn besseres Werkzeug erlaubt in der Regel bessere Arbeit. Doch dann war nicht einmal den beiden Erfinderinnen so ganz wohl bei der Sache. Eine von ihnen ist die US-Amerikanerin Jennifer Doudna.
I felt some concern already in 2013.
Ihre Sorge? Was werden wir mit diesem mächtigen Werkzeug anstellen?
The pace of the research was moving so quickly and I could see that the technology was very, very powerful.
Tatsächlich vollzieht sich in den Labors gerade die nächste Genrevolution und sie macht diesmal auch nicht Halt vor der Keimbahn des Menschen. In China haben Genmanipulationen an menschlichen Embryonen stattgefunden und grünes Licht gab es für ähnliche Experimente gerade auch in England. Was also kommt da auf uns zu? Darüber werden wir in der nächsten halben Stunde ausführlich sprechen, unter anderem mit Jennifer Doudna, die die Revolution angezettelt hat. Zuvor aber klärt mein Kollege Michael Lange die Grundlagen. Gene manipulieren wir schon seit den 70er Jahren. Was ist diesmal anders?
Es gibt kein Halten mehr. Viele Wissenschaftler wollen nur noch das eine, den weißen Kittel überziehen und loslegen.
Es ist eine neue Welt. Da können Sie das Genom in jeder Weise, wie Sie es gern wollen, manipulieren.
And so this, we're starting to see it already, is revolutionizing.
Da hat sich innerhalb von diesen 2 Jahren so viel getan. Also man muss da wirklich von einer CRISPR-Revolution sprechen.
Heimwerker können die Begeisterung nachvollziehen. Wer neues Werkzeug hat, kann all die schönen Dinge tun, die er bisher nicht tun konnte. In der Gentechnik heißt dieses neue Werkzeug CRISPR-Cas9.
It's very cheap, very easy to use and very efficient.
Sehr preiswert, einfach zu benutzen, hocheffizient und schnell.
It's pretty good, let's put it that way.
Also ziemlich gut.
Wer mit Gentechnik zu tun hat, kennt CRISPR-Cas9, die Methode, mit der sich Lebewesen nach Wunsch manipulieren lassen. So etwas wie eine Schere, mit der sich das Erbmolekül DNA schneiden lässt, und zwar gezielt. Das ist wie Chirurgie am offenen Erbgut. Ein Werkzeugkasten, mit dem sich Erbmaterial nach Wunsch umbauen lässt, schwärmt auch Kiran Musunuru vom Harvard Stem Cell Institute.
So that's how easy it is, that even college students with relatively little experience in.
Es ist so einfach, dass sogar Schüler mit ganz wenig Laborerfahrung das hinbekommen.
That's how easy it is.
Wie ein Redakteur mit einem Textverarbeitungsprogramm redigieren Wissenschaftler die Buchstaben im Erbmolekül. Cut and paste, schneiden, verschieben, umbauen. Einfach und elegant, wie ein Schweizer Messer. Wissenschaftler suchen nach Metaphern, sie ringen um Vergleiche.
So it's almost like a guided missile. And all you're doing in a sense is changing the software and
telling. Es ist fast wie eine Lenkrakete. Sie müssen nur die Software verändern und das Ding fliegt dorthin, wo Sie es hinschicken. Früher mussten wir Proteine maßschneidern, damit sie die Erbinformation richtig schneiden. Jetzt programmieren wir die RNA und das ist ganz einfach.
RNA ist ein Informationsträger in allen lebenden Zellen. Ganz ähnlich wie das Erbmolekül DNA, aber vielseitiger. Dass Bakterien RNA benutzen, um schädliche Viren in ihrem Innern aufzuspüren, haben japanische Forscher schon vor über 20 Jahren berichtet. Aber bis zum Durchbruch sollte es dauern. Bis 2011 die Französin Emmanuelle Charpentier an der Universität Umeå in Schweden den Mechanismus genauer untersuchte und die einzelnen Teile von CRISPR-Cas beschrieb.
This study published in the journal Nature in 2011.
In dieser Studie, veröffentlicht 2011 in Nature, fanden wir heraus, das CRISPR-Cas-System besteht aus dem Protein Cas9 und 2 RNAs.
And 2 RNAs.
Dann tat sich Emmanuelle Charpentier mit Jennifer Doudna von der Universität von Kalifornien in Berkeley zusammen. Und die beiden Forscherinnen lieferten im August 2012 eine genaue Beschreibung der Funktion. Die Gentechnikmethode CRISPR-Cas war geboren. CRISPR, die Suchvorrichtung aus RNA, die jede Stelle im Erbgut aufspürt, und Cas9, das Protein, das das Erbmolekül zerschneidet.
Der Gentechniker muss lediglich eine RNA konstruieren, die genau auf den Bereich der DNA passt, der verändert werden soll. Die RNA führt das Protein Cas9 zur DNA. Und das schneidet genau an dieser Stelle. Die Reparaturmaschinerie der Zelle baut schließlich eine Mutation ein, ein DNA-Stück, das der Zelle vorgegeben wird.
Fast täglich präsentieren Wissenschaftler seitdem neue Ergebnisse. Mäuse werden mit CRISPR-Cas zu Modellen für menschliche Krankheiten, Schweine zu Organspendern, Pflanzen liefern bessere Erträge oder trotzen Schädlingen. Gentherapien werden verbessert oder neu konzipiert. Sogar ausgestorbene Tiere wie das Mammut könnten dank CRISPR-Cas wieder auferstehen. Vieles scheint nun machbar. Mit dem neuen CRISPR-Cas-Hammer steckt die Welt der Biowissenschaften voller Nägel.
Der Werkzeugkasten CRISPR-Cas, vorgestellt von Michael Lange. Billig, einfach, präzise. In diesem Dreiklang verbirgt sich die Brisanz des Gene-Editing. Denn nur wenn das Werkzeug präzise ist, mag man überhaupt daran denken, damit im Erbgut von menschlichen Eizellen oder Spermien herumzuredigieren. Und weil es so einfach und billig ist, kann der Eingriff überall stattfinden. So viele vorweg, Heilsversprechen und Horrorvisionen, beides ist der Gentechnik nicht neu. Möglich, dass auch diesmal wieder alles viel komplizierter ist, aber wir wüssten doch gerne, was die Forscher in der Keimbahn vorhaben. Und wo sie die Grenze ziehen.
My name is Jennifer Doudna.
Mein Name ist Jennifer Doudna.
I am professor of molecular.
Ich bin Professorin für Molekular- und Zellbiologie und Chemie an der Universität von Kalifornien in Berkeley.
Die Vorarbeiten liegen noch nicht einmal 5 Jahre zurück. Ich wollte von Jennifer Doudna wissen, wann die Euphorie angesichts der neuen Genschere bei ihr erstmals in Besorgnis umgeschlagen ist. Dr. Doudna, when did you feel concern for the first time?
I felt concern in early 2013.
Ich habe mir zum ersten Mal Sorgen gemacht Mitte 2013, als ich plötzlich realisiert habe, wie schnell die Forschung voranschritt und wie schnell die Technologie in den verschiedensten Organismen eingesetzt wurde.
Nur 2 Jahre später haben Chinesen damit in menschlichen Embryonen versucht, ein Gen für die Blutkrankheit Thalassämie herauszuschneiden. Das war der Moment, an dem sie eine ethische Debatte angestoßen haben. Was ist falsch an dem Versuch, eine schwere Krankheit aus der Welt zu schaffen?
Nichts. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen, dass das eine wichtige Anwendung der Gene-Editing-Technik ist. Aber wir Wissenschaftler müssen diskutieren, ob wir sie benutzen wollen, um die menschliche Keimbahn zu verändern. Denn dann werden die Veränderungen an künftige Generationen weitervererbt.
So is it about the future of mankind? Geht es Ihnen grundsätzlich um die Veränderung der Menschheit oder um mögliche Fehler, an denen Babys oder Embryonen sterben könnten?
Eher das Zweite. Wir wollen garantieren können, dass die Technologie sicher ist. Und ehrlich gesagt, müssen wir in der Gesellschaft erst einmal klären, wie wir sie einsetzen wollen. Wer soll Zugang bekommen? Wer entscheiden? Welche Veränderungen können oder sollen zugelassen werden? Und wer bezahlt das Ganze?
Denken Sie wirklich, Sie können das kontrollieren?
Nein, das denke ich ganz bestimmt nicht. Aber ich denke, wir Wissenschaftler spielen eine große Rolle. Wir müssen der Öffentlichkeit erklären, wie die Anwendungen funktionieren und wie wir sicherstellen wollen, dass sie ohne Risiko und ethisch vertretbar sind. Das kann natürlich nicht von Wissenschaftlern diktiert werden. Es muss diskutiert werden.
Nachdem im Mai 2015 die Experimente aus China öffentlich geworden waren, initiierte Jennifer Doudna einen Ethikgipfel, international und hochkarätig besetzt. In der Abschlusserklärung einigte man sich auf einen Kompromiss. Forschung ja, aber kein Editieren der menschlichen Keimbahn für medizinische Zwecke zum jetzigen Zeitpunkt. Das schließt genmanipulierte Babys erst einmal aus. Seit Dezember ist wieder einiges passiert. In China zum Beispiel arbeitet inzwischen nicht mehr nur eine Gruppe mit menschlichen Embryonen, sondern mindestens vier. Und in Europa geht es auch los. Wieder einmal heißt der Vorreiter England. Michael Lange hat sich dort umgehört.
Mitten in London entsteht ein neuer Tempel der biomedizinischen Forschung, das Francis Crick Institute.
In 2011, this was just railway sidings, and since then, this gigantic institute has just sprung up.
2011 war dies noch eine Eisenbahnfläche und demnächst das größte Laborgebäude Europas. Es heißt, es werde die Welt verändern, verkündet ein Werbevideo. Noch ist The Crick eine Baustelle, aber bis 2018 sollen hier 1200 Forscher einziehen. Casey Nyken ist eine von ihnen. Heute arbeitet sie noch in einem unscheinbaren Zweckbau in Mill Hill am Londoner Stadtrand. Durch ihr Forschungsprojekt mit menschlichen Embryonen steht sie plötzlich im Mittelpunkt des Medieninteresses.
Wir wollen herausfinden, welche Gene essentiell wichtig sind im Frühstadium der Entwicklung eines Embryos. Wir können dadurch Einsicht in die Ursachen für Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten bekommen.
Casey Nyken geht es um die vielen Fehlversuche bei der künstlichen Befruchtung. Vier Gene, so zeigen es Tierversuche, könnten bestimmen, ob ein Embryo sich in die Gebärmutter einnistet und sich dann gut entwickelt. Bei jeweils 30 Embryonen will Casey Nyken eines der Gene aus dem Erbgut herausschneiden. Der Londoner Genetiker Peter Broad erklärt das Konzept mit einem Bild aus der Automechanik.
Wenn ich ein bestimmtes Gen entferne, was passiert dann mit der weiteren Entwicklung des Embryos? Das ist so, als würden Sie wissen wollen, wie ein Auto funktioniert. Wenn Sie den Anlasser entfernen, startet der Motor nicht mehr. Oder wenn Sie die Handbremse entfernen, dann können Sie prima weiterfahren. Aber wenn Sie an einer Steigung parken wollen, merken Sie schnell, wozu Sie eine Handbremse brauchen. Genauso ist es hier. Und das Tolle an der Gentechnik ist, Sie brauchen jeweils nur ein Gen herauszunehmen, um mehr zu wissen.
You can take out just one gene.
Später, wenn die Funktion der einzelnen Gene besser erforscht ist, könnte man sie beeinflussen und so die Erfolgsquote bei der künstlichen Befruchtung erhöhen. Das ist der Plan der Forscher. Zunächst aber ist es reine Grundlagenforschung. Nichts Besonderes, so der Bioethiker John Harris, Professor Emeritus von der Universität Manchester.
Wie Sie wissen, betreiben wir seit vielen Jahren Embryonenforschung. Legal und ethisch korrekt. Und jetzt gibt es halt eine neue Methode, die in der Embryonenforschung Anwendung findet, hier im Vereinigten Königreich.
Bis zum 12. Lebenstag eines Embryos ist es in Großbritannien erlaubt, mit ihm zu forschen. Voraussetzung eine Genehmigung der zuständigen Zulassungsbehörde. In Deutschland ist diese Form der Embryonenforschung durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Auch dann, wenn sie, wie in Großbritannien, mit Embryonen erfolgt, die bei der künstlichen Befruchtung übrig geblieben sind. Der Stammzellenforscher Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für biomedizinische Forschung in Münster hält den Ansatz für wenig erfolgversprechend.
Wenn ich Versuche mache mit Mäusen, dann nehme ich eigentlich gute Embryonen. Ich versuche, die besten Embryonen zu nehmen. Wenn Sie jetzt das am Menschen machen, das führte sich in der Diskussion an, da nehmen wir dann die, die eigentlich nicht so gut sind. Ja, was für Aussagen will ich denn mit denen, die nicht so gut sind, eigentlich dann haben? Was will ich denn da für Analysen machen? Eigentlich müsste man auch da die Besten nehmen. Damit dann richtige Versuche durchgeführt werden, müsste man eigentlich von den Besten sehr viele nehmen. Und da wird man dann Angst und Bange. Also wenn man dann tatsächlich dann das Bild hat, dass man Embryonen en masse bräuchte, um dann vernünftige Aussagen zu machen, da habe ich ein großes Problem damit.
Das wäre verbrauchende Embryonenforschung im großen Stil. Der Embryo würde zur Handelsware, so die Befürchtung. Der nächste Schritt wäre ein genetisch veränderter Embryo, der dann während der Schwangerschaft zum Menschen heranwächst. Diesem Zweck dienen die Forschungen am Francis Crick Institut ausdrücklich nicht. Und dieser Schritt wäre auch in England nicht ohne weiteres möglich, erklärt John Harris.
Wenn CRISPR-Cas eingesetzt werden soll, um die Keimbahn des Menschen genetisch zu verändern, müssen beide Häuser des Parlaments zustimmen. So wie zuletzt bei der Mitochondrien-Austauschtherapie, dem sogenannten Drei-Eltern-Baby. Ich glaube, das war eine intensive Debatte, demokratischer und wissenschaftlicher als sonst wo in der Welt.
Democratic scrutiny as well as scientific scrutiny of any country in the world.
Soweit Michael Lange über Genmanipulation am Embryo in Großbritannien. Was denkt Jennifer Doudna? Sind das ethisch vertretbare Experimente?
Ich halte sie absolut für angemessen. Ich unterstütze Forschungsanwendungen von CRISPR und in dem Fall geht es darum, die frühe menschliche Entwicklung zu verstehen. Wir wollen ja dahin kommen, mit der Technologie Krankheiten zu korrigieren und das vielleicht auch in Embryos, in der Zukunft.
Basic Science, Grundlagenforschung soll vorangetrieben, die Keimbahntherapie vorerst geächtet werden. Das ist der Kompromiss, auf den Sie sich in Washington beim Ethikgipfel geeinigt haben. Wie breit ist das Spektrum hinter diesem Kompromiss?
Der Konsens unter den Wissenschaftlern ist sehr groß. Was wir den Beiträgen der Bioethiker und der Öffentlichkeit entnommen haben, ist, dass sie immer noch dabei sind, die Technologie überhaupt erst zu begreifen, wie sie funktioniert, ob sie sicher ist. Das Treffen war die erste Gelegenheit, diese Ideen öffentlich zu diskutieren. Und es war ganz bestimmt nicht die letzte.
In Washington waren auch die Chinesen vertreten. Wie schätzen Sie deren Haltung ein?
Bei den Chinesen sehe ich zwei Grundmotive. Zum einen wollen sie die Technik nutzen, um Menschen zu helfen und dafür auch dort die DNA verändern, wo Erbkrankheiten betroffen sind. Das ist die langfristige Motivation. Aber ich spüre auch, dass meine chinesischen Kollegen Teil der internationalen Gemeinschaft sein und mitdiskutieren wollen über die Anwendung von Technologien, CRISPR eingeschlossen. Also mein Eindruck war, dass sie sehr wahrscheinlich die freiwillige Selbstbeschränkung respektieren werden, zumindest fürs Erste, solange die Wissenschaft noch diskutiert über einen angemessenen Umgang.
As the community continues to discuss appropriate applications.
There's another perspective. Es gibt ja auch die andere Perspektive. Ist es wirklich fair, nur auf die Risiken des Keimbahneingriffs zu blicken? Menschen leiden. Sollte man da nicht so schnell wie möglich eine Keimbahntherapie in Betracht ziehen? Was denken Sie?
Ich denke, als erstes sollten wir das Genome-Editing bei Körperzellen anwenden, also Erwachsene oder Kinder heilen, ohne dabei erbliche Veränderungen in die DNA einzubauen. Ich habe bisher niemanden getroffen, der das für unangemessen gehalten hätte, wenn es sicher ist. Langfristig sollte aber auch die Sicherheit in der Keimbahn erforscht werden. Was in Washington zur Sprache kam, es gibt nicht wirklich viele Fälle, bei denen wir Korrekturen in der Keimbahn wirklich brauchen. Und die meisten Experten denken, dass für die ersten Eingriffe Körperzellen sogar besser sind. Mein Gefühl ist, dass die Keimbahn eher eine Frage für die Zukunft ist. Aber es ist wichtig, sich der Diskussion jetzt zu stellen, bevor uns die Technik einholt.
Just imagine for a moment. Nehmen wir einmal an, Sie würden heute versuchen, ein Gen zu reparieren, sagen wir für Mukoviszidose. Das ist eine Krankheit, bei der Patienten mit schlimmer Atemnot kämpfen. Wie gut sind Sie heute schon? Könnten Sie das Erbgut in einer Zelle oder einem Spermium verändern, sodass ein gesundes Baby geboren wird?
Ich kann Ihnen das nicht sagen, aber ich habe Daten aus einem anderen Labor gesehen, die zeigen, dass Sie die verantwortliche Mutation korrigieren können. In Organoiden, also in Gewebekulturen, die im Labor aus den Zellen der Mukoviszidose-Patienten gezüchtet wurden. Wir wissen, dass die Technologie in der Lage ist, diese Korrekturen durchzuführen. Was wir nicht wissen ist, wie riskant es wäre, sie so einzubauen, wie Sie es gerade beschrieben haben, also direkt in eine Eizelle oder ein Spermium oder einen Embryo.
If you look into future, wenn Sie in die Zukunft schauen, sagen wir 10 Jahre, wird es bis dahin das genmanipulierte Baby geben?
Ehrlich gesagt ist das sehr wahrscheinlich. Es wird Druck aufgebaut werden. Ich kann nicht sagen, welcher Art die Manipulationen sein werden. Das kann man heute nicht wissen. Ob das Dinge sein werden, die therapeutisch genutzt werden, also um eine krankmachende Mutation aus der Welt zu schaffen. Oder werden es Dinge sein, die medizinisch nicht notwendig sind von denen man aber denkt, sie könnten dem Baby ein besseres Leben ermöglichen. Ich kann mir vorstellen, dass da kontinuierlich Druck aufgebaut wird von verschiedenen Gruppen rund um die Welt. All das sind Gründe, warum wir uns für eine offene und globale Diskussion einsetzen müssen.
Angenommen, das Baby wird in den nächsten 10 Jahren tatsächlich geboren, wo könnte das denn sein?
Das weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland oder den USA. Aber ich kann mich täuschen.
Maybe in China? Vielleicht in China?
Possibly.
Möglich.
Dr. Doudna, thank you very much for your time. Vielen Dank für Ihre Zeit.
I'm delighted. Thank you for talking with me about this.
Das war Jennifer Doudna, Professorin der Universität von Kalifornien in Berkeley und Mitentdeckerin der Genschere CRISPR-Cas. Die Technik ist in der Welt ein wundervolles Werkzeug und leichter zu bedienen als ein Bohrer aus dem Baumarkt. Wie will man den Gebrauch da noch kontrollieren, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Michael Lange versucht es mit einer Antwort.
Egal, was die Gentechnik auch anstellt, an der Wurzel sollte der Mensch nicht genetisch manipuliert werden. Wie ein Mantra wurde diese Aussage wiederholt. Doch dann, im April 2015, geschah es doch.
Chinesen manipulieren Erbgut von Embryonen,
schrieb der Spiegel und die Neue Zürcher Zeitung.
Eine Zeitenwende in der Medizin.
Forscher der Sun Yat-sen-Universität in Guangzhou hatten versucht, mit CRISPR-Cas ein krankmachendes Gen aus dem Erbgut menschlicher Embryonen herauszuschneiden. Sie wählten das Gen, das für die vererbte Blutkrankheit Thalassämie verantwortlich ist. Wie sie selbst berichteten, misslangen die meisten Experimente. Nur bei wenigen Embryonen konnte das Gen repariert werden. Die Experimente zeigten, die Methode ist nicht reif für die Keimbahntherapie am Menschen. Zunächst hagelte es Kritik, auch von Guo Pingfeng, einem führenden Neurowissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology in Boston.
Das war keine gute Idee. Wer Forschung betreibt, sollte die Wissenschaft voranbringen, irgendein Problem lösen oder eine Fragestellung beantworten. Diese Forschung hat nichts davon geleistet. Hier entsteht vielmehr der Eindruck einer verantwortungslosen Wissenschaft.
Doch was lange als völlig abwegig galt, stand nun vor der Tür, die gezielte Keimbahntherapie, zunächst am Embryo und dann der genveränderte Mensch. Auch deutsche Forscher forderten ein Moratorium, unter ihnen der Gentherapeut Toni Kartomen von der Universität Freiburg.
Ich glaube, da braucht es eine breite gesellschaftliche Diskussion, eine politische Diskussion. Ich glaube, nicht alles, was technisch machbar ist, sollte auch dann tatsächlich gemacht werden.
Das Vertrauen in die Selbstkontrolle der Wissenschaft ist in Deutschland wenig ausgeprägt. Selbst Genforscher sagen hierzulande, die Genetik ist zu wichtig, um sie den Genetikern zu überlassen.
Ich plädiere auch dafür, dass wir wirklich uns jetzt die Zeit nehmen, sagen, Keimbahntherapie, alles was Richtung Veränderung des menschlichen Genoms geht, was dann eben auch an die Nachkommen weitergegeben werden kann, das ist verboten, das soll verboten werden, bis diese gesellschaftliche Debatte geführt worden ist und bis wir wissen, wo setzen wir die Grenze.
Die Wissenschaft kann beraten, informieren und Vorschläge machen. Am Ende aber entscheiden Parlamente und Gerichte. Und das ist gut so, betont die CRISPR-Pionierin Emmanuelle Charpentier.
I think that human germ cells should not be manipulated.
Ich persönlich finde, dass Keimzellen des Menschen nicht manipuliert werden sollten. Und ich bin froh, dass es in vielen Ländern Bestimmungen gibt, die festlegen, dass das genetische Material der Menschheit nicht verändert werden sollte.
Germ cells should not be changed.
In den USA, wo es wenige gesetzliche Beschränkungen gibt, wurden die Wissenschaftler selbst aktiv. Führende Experten initiierten ein Treffen in Washington. Die 3 Wissenschaftsakademien von China, den USA und Großbritannien luden ein und etwa 500 Experten folgten der Einladung. Viele Redner sprachen sich gegen ein generelles Moratorium aus, so auch der englische Bioethiker John Harris von der Universität Manchester.
Ich sehe keinen Grund für ein Moratorium. Warum sollte man nicht erforschen, ob und wie die Methode sicher gemacht wird, um damit Krankheiten zu bekämpfen? Ohne die Forschung würden wir das nie herausfinden. Ein Moratorium wäre verrückt.
Die Erklärung, auf die man sich letztlich einigte, befürwortet die Forschung an menschlichen Embryonen ausdrücklich. dort, wo die Gesetzeslage das erlaubt, zum Beispiel in China, den USA und in Großbritannien. Lediglich die Weiterentwicklung von genetisch veränderten Embryonen soll vorerst nicht stattfinden. Keine Schwangerschaft, keine Geburt eines genmanipulierten Menschen. Zunächst sollen in Tierversuchen, Zellkulturen und auch an Embryonen die Risiken erforscht werden. Dann, wenn genug Wissen vorhanden ist, könnten Keimbahntherapien entwickelt werden, wie sie Guoping Feng vom MIT befürwortet.
In my personal opinion, that should be allowed.
Meiner persönlichen Meinung nach sollte Genmanipulation am menschlichen Embryo in begrenztem Umfang zugelassen werden, allerdings nur bei schweren Krankheiten, die sich anders nicht heilen lassen.
Viele Ethiker befürchten, dass jetzt eine schiefe Ebene betreten werde. Die ethischen Grundsätze gerieten einer nach dem anderen ins Rutschen. Ein Dammbruch?
Soweit Michael Lange. Seit etwa 40 Jahren sind wir in der Lage, menschliches Erbgut zu verändern. Seitdem konnte der aufmerksame Beobachter mehrere Wellen ausmachen. Würden wir bald Designerbabys gebären, gesund, schön, intelligent? Nun, bis heute gibt es sie nicht. Dafür eine neue Technik namens CRISPR-Cas, die Schnitte ins Erbgut so einfach, billig und präzise macht, dass selbst Genforscher eine öffentliche Diskussion dringend anmahnen. Noch geht es um Grundlagenforschung. Doch der Schritt zum Keimbahneingriff, meinen viele, ist diesmal vielleicht wirklich nicht mehr weit. Wenn Sie mehr zum Thema hören wollen, dann bleiben Sie dran. Gleich nach den Nachrichten spricht Karin Fischer in den Kulturfragen mit der Hamburger Technik-Folgenforscherin Regine Kolleg.
Natürlich drängt vieles zur Anwendung. Die Wissenschaftler sind daran interessiert, es auszuprobieren. Aber die Geschichte der modernen biomedizinischen Technik zeigt, dass alles viel schwieriger ist, als man anfänglich denkt.
Das war Wissenschaft im Brennpunkt, heute mit dem Thema Neue Technik, neue Ethik, über den Tabubruch am Embryo. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.